Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass ihr heute alle hier im Gottesdienst dabei seid. Mit diesem heutigen Sonntag geht die Allianz-Gebetswoche zu Ende. Einige von euch habe ich ja schon gesehen am Montag in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Steinhagen und auch am Mittwoch in der Mennonitenbrüdergemeinde hier in Halle. Heute geht diese Woche des gemeinsamen Betens zu Ende. Jeder Abend hatte so ein ganz bestimmtes Thema. Wer dieses Heftchen in der Hand hatte, hat das ja verfolgt. Und heute ist vorgeschlagen als Thema, da stand ja auch vorhin schon dran, alles Gnade. Und der Bibeltext dazu steht in Epheser Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. Ich lese diesen Bibeltext einmal vor nach der Übersetzung der Guten Nachricht. Ich weiß nicht, ob das so ganz übereinstimmt, aber ich denke, dass man es gut verfolgen werden kann. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Worüber staunst du bei Gott am meisten? Was sind für dich die herausragenden Eigenschaften Gottes? Was an Gott versetzt dein Herz in Schwingung? Wenn wir im Bereich unserer Gemeinden solch eine Umfrage durchführen würden, dann bekämen wir sicher als häufigste Antwort: Gottes Liebe ist für mich das Größte. Ich staune ebenso über Gottes Liebe und bin von ganzem Herzen dankbar dafür. Aber je mehr ich mich mit dem Neuen Testament vertraut mache, desto mehr erscheint mir eins noch kostbarer: Gottes Gnade. Vielleicht fragt ihr, warum? Liebe ist sicher ein großes Ding, aber sie kann zumindest unter uns Menschen an Bedingungen geknüpft sein. Ich liebe jemanden vielleicht, weil er so hilfsbereit ist oder so verständnisvoll, so humorvoll, so charmant. Ich kann eine Person lieben, weil sie so schlau ist oder weil sie etwas so toll kann oder einfach auch, weil sie gut aussieht. Liebe muss also nicht bedingungslos sein, zumindest unter uns Menschen. Aber damit das klar ist, bei Gott ist die Liebe an keinerlei menschliche Bedingungen geknüpft. Darum ist sie für viele auch die wertvollste Eigenschaft des Vaters im Himmel. Aber für mich wird Gottes Wesen in seiner Gnade noch stärker sichtbar. Gnade wird verschenkt. Sie ist ohne eine einzige Gegenleistung. Ich kann sie niemals erkaufen, erarbeiten oder verdienen. Sie wird mir völlig frei geschenkt. Um das zu begreifen, müssen wir uns, glaube ich, von unserem menschlichen und von unserem Gnadenbegriff in unserem staatlichen Rechtssystem in Gedanken ein Stück lösen. Stellen wir uns zum Beispiel einen Richter vor. Da steht ein Angeklagter und dessen Schuld ist zweifelsfrei bewiesen. Dann kann dieser Richter nicht sagen, ach, wissen Sie was, heute ist so ein schöner Tag, die Sonne scheint so schön, die Vögel, die zwitschern. Ich habe einfach keine Lust, jemanden zu verurteilen. Ich bin heute gut drauf, ich habe heute meinen gnädigen Tag und darum lasse ich Sie jetzt einfach laufen. Er könnte das zwar versuchen, aber er käme damit nicht durch, denn die Gegenseite, die die Anklage erhebt, die würde dieses Urteil auf jeden Fall anfechten und von einer höheren Instanz würde es mit Sicherheit aufgehoben. Der Richter kann nur im Rahmen der Gesetze urteilen und sein Strafmaß festsetzen. Er hat keine Befugnisse, willkürlich zu handeln. Er kann zwar gnädig sein, aber das bedeutet immer nur, er kann eine sehr milde Strafe verhängen. Vielleicht, weil der Angeklagte sich bisher noch nicht hat zu Schulden kommen lassen. Er kann die Strafe zur Bewährung aussetzen. Aber viel mehr ist ihm gar nicht möglich. Dann kommt der Angeklagte noch einmal mit einem blauen Auge davon. Aber der Richter kann immer nur im Rahmen der gesetzlichen Dinge etwas verhandeln und Recht sprechen. Und auch wenn es um eine Begnadigung geht, also darum, dass jemand schon verurteilt worden ist, aber dann ein Teil seiner Strafe erlassen bekommt. Auch da kann nur im Rahmen der gesetzlichen Rechte geurteilt werden. Wer zu 15 oder 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, den kann man nicht einfach nach Lust und Laune nach 3 Wochen wieder laufen lassen. Um begnadigt zu werden, muss der Täter ein großes Teil seiner Strafe verbüßt haben und sich gut geführt haben und auch nur, wenn sich herausstellt, dass er keine weitere Gefahr mehr für seine Umgebung ist, dann kann er vielleicht begnadigt werden. Gnade, wie sie in unserem Rechtssystem gewährt wird, ist immer an gesetzliche Bedingungen geknüpft. Und genau das ist bei Gott völlig anders. Doch das müssen wir ein bisschen aufdröseln, damit wir das Ganze auch richtig verstehen. Wir sagen ja manchmal, da lässt jemand Gnade vor Recht ergehen. Das heißt, er rückt das Recht beiseite, er drückt einfach mal ein Auge zu. Er lässt einfach Fünfe gerade sein. Manchmal glauben wir, Gott tut das auch. Aber genau das ist bei ihm nicht der Fall. Jemand hat einmal gesagt, Gott lässt nicht Gnade vor Recht ergehen, sondern Gnade im Recht ergehen. Warum? Weil Jesus die Schuld der Menschheit auf sich geladen hat, weil er anstelle aller Menschen das Urteil an sich hat vollstrecken lassen. Darum beschenkt Gott jeden, der glaubt, mit seiner Gnade. Und der Unterschied zu unserem Rechtssystem besteht darin, ich kann mir diese Gnade nicht erkaufen, nicht erwerben. Ich kann sie auch nicht mit einer besonders guten Lebensführung verdienen. Gerade darum staunt der Liederdichter von dem Lied Amazing Grace so über Gottes Gnade. Er singt, Wunderbare Gnade, was für ein süßer Klang. John Newton, so hieß der Dichter, er erlebte keine gute Kindheit. Er wurde mit Gewalt und Misshandlungen groß. Und das machte ihn selbst grob und hart. Als junger Mann fuhr er zur See und auch dort lernte er nur die Schattenseiten der Gesellschaft kennen. Alles, woraus dieses Leben bestand, war eben auch nur wieder Macht und Gewalt. Er arbeitete sich hoch und wurde Kapitän eines Schiffes, auf dem Sklaven von Afrika nach England befördert wurden. Und man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, wie er diese Aufgabe in Angriff nahm. Er kannte ja nichts anderes als Rohheit und Gewalt. Und so unbarmherzig, so grob und gewalttätig ging es auch auf seinem Schiff zu. Eines Tages wurde er ernsthaft krank und es bestand kaum noch eine Chance zum Überleben. Und in dieser Not erinnerte er sich an einige Bibelverse, die ihm seine Mutter als kleines Kind vorgelesen hatte. Und in dieser Not fing er an, zu Gott zu beten. Und Gott ließ ihn in seiner großen Barmherzigkeit wieder gesund werden. John Newton verstand das als einen Fingerzeig, als ein Zeichen der Gnade Gottes und er ließ sein ganzes Leben komplett umkrempeln. Er gab seine Arbeit auf diesem Sklavenschiff einige Zeit später auf, er studierte Theologie und wurde Pfarrer in England. Und dann setzte er sich mit einigen anderen einflussreichen Männern dafür ein, kämpfte ganz aktiv dafür, dass die Sklaverei in England verboten wurde und beendet wurde. Als Gott sein Leben umkrempelte, dichtete er dieses Lied Amazing Grace. Und er sagt darin, was ist das für eine erstaunliche Gnade, die einen Schuft, einen Verlorenen wie mich rettet. Ich war verloren, aber Gott hat mich gefunden. Ich habe am Anfang gesagt, ich freue mich über Gottes Liebe und bin von Herzen dankbar dafür, aber noch mehr staune ich persönlich über Gottes Gnade. Ein Ausleger hat ein Bild gefunden, um für sich diesen Unterschied zwischen Gottes Liebe und seiner Gnade zu beschreiben. Und dieses Bild, muss ich sagen, gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Gottes Liebe, schreibt dieser Ausleger, ist wie das Sonnenlicht. Wie herrlich ist der Sonnenschein. Er durchflutet alles mit Licht. Er macht alles schön. Er bringt die Wärme, die wir zum Leben brauchen. Die Gnade dagegen ist das Sonnenlicht, wenn es auf Regen und Gewitterwolken trifft. Das Licht, das auf die Regentropfen trifft, bricht sich in ihnen, spaltet sich auf in sein ganzes Farbspektrum und wird zu diesem unglaublichen Farbspiel des Regenbogens. Der Regenbogen kommt auf dem Hintergrund des Gewitters zustande und ist vielmal schöner als nur das klare Sonnenlicht. Er übertrifft alles an Schönheit. So sagt dieser Ausleger. Und ja, ich kann ihm nur zustimmen. Wenn die Liebe Gottes auf Sünde, Verfehlungen eines Menschen scheint, auf sein Versagen und sein Verderben. Und wenn dieser Mensch dann immer noch weiß und spürt, ich bin von Gott geliebt. Gott hat mich nicht aufgegeben. Er hat Wunderbares mit mir vor. Dann ist diese Liebe das, was wir Gnade nennen. Die Gnade Gottes, wenn man das überhaupt auseinanderhalten kann, ist noch wunderbarer als seine Liebe. Gott wird durch sie noch stärker verherrlicht. Wie oft finden wir in der Bibel zum Beispiel Aussagen wie diese? Barmherzig und gnädig ist der Herr. Auch hier im Epheserbrief betont Paulus diese Eigenschaft Gottes. Er sagt den Menschen, die zu Jesus gefunden haben, ihr wart früher im Bösen gefangen und dadurch tot für Gott. Aber in seiner unverdienten Gnade hat Christus euch gerettet und lebendig gemacht. Diese Zusagen gelten jedem von uns, der sich von Christus hat rufen und beschenken lassen. Und es darf zu einer festen Gewissheit in uns werden, durch die bedingungslose Gnade Christi bin ich zu einem neuen Leben befreit. Aber gerade das, diese Gewissheit, die will uns der Teufel immer wieder madig machen. Dann schleicht er sich in unser Gewissen ein und fragt, tja, und was ist nun seit deiner Bekehrung draus geworden? Bist du denn im Glauben vorwärts gekommen, seitdem du Christ geworden bist? Lebst du heute anders als damals? Hat sich dein Charakter verbessert? Ist dein Wesen angenehmer geworden? Erweist du dich wirklich als heilig? Was hast du denn schon als Christ vollbracht? Hat sich Gottes Einsatz in dir überhaupt gelohnt? Was hat sich denn bei dir verändert? Zeig doch mal her. Wenn wir uns auf dieses gefährliche Spielchen einlassen, dann werden wir uns ganz schnell in die dunkelste Ecke verkrümeln. Und dann werden wir wahrscheinlich anfangen, an Gottes Liebe zu zweifeln. Denn, seien wir doch mal ehrlich, was haben wir denn schon von uns aus vorzuweisen? Unter solch einer Beweislast, da brechen wir doch zusammen, da sind wir doch nur minderwertige, zweitklassige Christen. Aber machen wir uns immer wieder klar, so fragt Gott nicht. So eben nicht. Seine Gnade ist nicht nur bedingungslos im Moment unserer Bekehrung und Umkehr zu ihm. Sie ist bedingungslos unser ganzes Leben lang. Es ist doch nicht so, als würde Christus uns bei unserer Bekehrung 1 Million Euro hinlegen und dann sagen, so, aber die musst du jetzt Euro für Euro abarbeiten und dir zurückverdienen. Dafür musst du schuften und arbeiten und eine Gegenleistung bringen. Nein, das tut er nicht. Ich erinnere mich an diese Geschichte, wo Jesus am See Genezareth nach seiner Auferstehung dem Petrus begegnet. Und erinnern wir uns nochmal dran, Petrus hatte Jesus verleugnet. Das war schon ein starkes Stück. Wie fragt Jesus den Petrus? Und Petrus, womit hast du das nun gut gemacht? Vor wie vielen Menschen hast du mich in der Zwischenzeit bekannt? Fragt Jesus so? Nein, keineswegs. Menschliche Leistungen interessieren ihn überhaupt nicht. Nicht einmal die Leistung einer ehrlichen Reue. Und das ist doch uns als Menschen oft so wichtig. Wir fragen in solchen Situationen, bereust du das auch wirklich von ganzem Herzen? So als ob das unsere Leistung wäre. Nein. Jesus fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und auch das ist keine Leistung, die Petrus erbringen muss. Es ist vielmehr die Frage, Petrus, bist du mir innerlich noch so nahe, dass du dich erneut mit meiner Gnade beschenken lässt? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt doch alles, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und es ist wieder wie am Anfang. Alles Gnade. Ich habe einige Male miterlebt, wie Menschen auf der letzten Wegstrecke zum Tode hin in große Anfechtungen gekommen sind. Und mich hat das erstaunt, das betraf sogar ganz kernige Christen, die vorher immer ihren Mann für Jesus gestanden haben. Da kamen auf einmal Zweifel hoch. War ich gut genug? Habe ich genug für Jesus getan? Was werde ich Gott vorweisen können, wenn ich vor ihm an der Himmelstür stehe? Und ich habe gespürt, wie solch eine Anfechtung für Menschen zu einer Qual werden kann, dass sie nicht zur Ruhe kommen können, dass sie, ja, wir sagen das auch so, nicht wirklich sterben können. Da sind seelsorgerliche Menschen gefragt und auch mitfühlende Angehörige, die einem solch Bedrängten in seiner Not beistehen, Menschen, die demjenigen sagen, alles Gnade, das ist das Einzige, was zählt. Nicht unsere menschlichen Leistungen. Jesus hat alles für dich getan und das ist genug. Der bekannte Erweckungsprediger des vorigen Jahrhunderts, Spurgeon, er hat einmal einem Freund kurz vor seinem Tod gesagt, weißt du, meine Theologie wird, je älter ich werde, immer einfacher. Jesus ist für meine Schuld gestorben und auferstanden. Diese Aussage reicht zwar nicht aus, um ein Leben lang darüber zu predigen, aber es reicht aus, um damit getrost zu sterben. In meiner Lutherbibel ist dieser Abschnitt in Epheser 2 überschrieben, das neue Leben als Geschenk der Gnade. Ja, das ist es. Und wir können es nie anders bekommen, nur als unverdientes Geschenk. Amen.